Ja, Frank, vielen Dank. Wichtig ist, dass es ein Bleistift ist, kein Kugelschreiber oder Filzschreiber, sondern tatsächlich ein Bleistift. Was es damit auf sich hat, hört ihr gleich. Hat jemand kein Blatt und keinen Stift? Genau, dann nehmt euch vom Nachbarplatz, wo frei ist. Vielleicht erwartet ihr eine Weihnachtspredigt, wo auf den Text eingegangen wird von Lukas oder sonst irgendwas. Aber mich beschäftigt schon etwas eine ganze Weile und ich möchte euch heute tatsächlich richtig herausfordern, sowohl alle, die hier sind, als auch zu Hause sind. Und es ist immer wieder mal gut, der Frank hat schon gesagt, es ist unser letzter Gottesdienst dieses Jahr im Jahr 2021. Und da ist es immer wieder gut, dass wir innehalten, dass wir uns neu sortieren, dass wir uns orientieren und einfach auch mal einen Rückblick auf das Jahr machen, auf das, was war. Und deswegen habe ich euch später eine Aufgabe. Ich muss mir mal hier ganz kurz, ich mache eine. Na super. Nein, ich will. Ich brauche die hier. Übertragen. Ich klicke euch mal weg. Ich sehe euch jetzt dann nicht mehr, aber dann sehen. Genau. Ich möchte euch erst ein paar Bilder zeigen und diese Bilder betrachtet die mal unter dem Gesichtspunkt, was alle diese Bilder gemeinsam haben. Schaut sie euch mal an, macht euch kurz Gedanken und dann würde ich einfach gerne ganz kurz, dass wir zusammentragen, dass wir einfach sammeln, was ihr denkt, was diese Bilder gemeinsam haben. Ich gehe mal hier kurz zur Seite. Diese Bilder haben alle etwas gemeinsam und diese Gemeinsamkeit, die gibt eigentlich das Thema, was ich heute vorbereitet habe. Das eine hier oben ist jemand beim Arzt, der sich geschnippelt hat, also verletzt hat. Und das soll die Druckerpresse von Gutenberg sein. Genau, aber was haben diese Bilder gemeinsam? Unsere Zeit. Gemeinschaft. Das ist schwer, ja, ihr seid ja ausgeschlafen. Unser Leben. Ist auch kein schlechter Gedanke, ja.
Vielleicht sowas wie aufeinandertreffen oder kreuzen.
Kreuzen, aufeinandertreffen.
Hintergründe wäre Freude, Nähe wäre Stille.
Freude, Stille.
Beziehung.
Beziehung.
Gefühle.
Gefühle. Ich gebe euch mal den ersten Buchstaben. Das ist ein S. Der zweite ist ein P. Spannung. Entspannung. Entspannung. Spaß. Ah, haben auch nicht alle da drauf. Wenn ich euch jetzt den dritten sage, dann wisst ihr es. Wie bitte? Nein. Machen die hier noch Sport? Das sind Fossilien. Die haben mal Sport gemacht. Ja. Der dritte Buchstabe ist ein U. Genau. Spuren. Wenn man das sich anschaut, hat es alles, hat was mit Spuren zu tun. Also hier bei dem Säugling sind die Spuren eigentlich gut zu sehen. Der Brei um die Backe. Berufe hinterlassen Spuren. Da habe ich Naturkatastrophen. Also das Thema heute ist Spuren. Und wir hinterlassen überall und immer Spuren. Und mit diesem Thema Spuren wollen wir uns auseinandersetzen heute. Ich habe euch ja Blätter und Stifte hingelegt und beides dürft ihr auch als Geschenk von mir zu Weihnachten mit nach Hause nehmen. Und eure Aufgabe ist unter diesem Gesichtspunkt, ich differenziere das gleich noch ein bisschen, Spuren. Spuren, die du im Leben anderer hinterlassen hast. Und wir begrenzen es mal nur auf dieses Jahr. Und Spuren, die andere in deinem Leben hinterlassen haben. Und damit es euch vielleicht ein bisschen einfacher fällt, habe ich schon eine Einteilung gemacht. Nämlich, es gibt gute Spuren und es gibt schlechte Spuren. Schreibe auf, das ist jetzt eure Aufgabe. Ihr habt so 5 Minuten Zeit und wirklich nur stichpunktartig. Schreibe auf, welche guten Spuren du im Leben anderer in diesem Jahr hinterlassen hast. Das, was dir noch einfällt oder wo du denkst, ja, das waren gute Spuren. Und welche guten Spuren haben andere in diesem Jahr in deinem Leben hinterlassen? Diese Differenzierung und dann schlechte Spuren. Schreibe auf, welche schlechten Spuren du im Leben anderer dieses Jahr hinterlassen hast und welche schlechten Spuren andere in deinem Leben in diesem Jahr hinterlassen haben. Ihr habt 5 Minuten Zeit, euch einfach mal in Stichpunkten das aufzuschreiben, das Jahr 2021 Revue passieren lassen. Was ist das, was ihr gemacht habt an guten Spuren, schlechten Spuren und andere in deinem Leben? Thank you. So, noch eine Minute. So, vielen Dank. Ich sehe, dass ihr noch mehrere Blätter gebraucht habt. Ist es euch schwer gefallen? Was ist euch schneller eingefallen? Die guten Sachen?
Die eigenen. Also das, was ich gemacht habe.
Die eigenen. Dem Ben ist gar nichts eingefallen. Eigentlich sollte uns das ja gar nicht schwer fallen. War das schwer zu unterscheiden, was sind gute Spuren und was sind schlechte Spuren, oder war das für euch direkt klar?
Manchmal fließend.
Manchmal fließend, da hast du recht. Also ihr habt es ja mit Bleistift aufgeschrieben und ich möchte, dass ihr das Blatt nicht wegwerft, sondern ich möchte euch einladen, macht es mal, wenn das für ein ganzes Jahr zu viel ist, dann nehmt euch mal nächste Woche oder so einen Tag vor, wo ihr tatsächlich mal wirklich darauf achtet, am Abend hinsetzen und aufschreiben, was waren heute gute Spuren, die ich hinterlassen habe, und was sind schlechte Spuren und was sind Spuren, die andere in mir hinterlassen haben. Werft das Blatt nicht weg, weil jetzt sind ja Spuren von eurem Leben da drauf. Ihr habt jetzt Spuren eures Lebens da drauf geschrieben. Und ich möchte, ihr habt es ja mit dem Bleistift geschrieben und ich möchte das auch anhand von einem Bleistift betrachten, dieses Thema, weil man findet Gemeinsamkeiten, die wir Menschen mit einem Bleistift haben, nicht das Aussehen jetzt, aber die eigentlich mit dem heutigen Thema zusammenhängen. Ein Bleistift hinterlässt Spuren. Egal, ob ich mit ihm zeichne oder male, schreibe oder rumkritzle oder tatsächlich richtig Kunst mache, ob ich einen Liebesbrief schreibe, das fällt, glaube ich, hier im Moment ein paar gar nicht so schwer, oder wenn ich einen Brief in Wut schreibe, auf dem Papier bleibt immer etwas vom Bleistift zurück, etwas von dem, aus dem der Bleistift gemacht ist. Und das ist genauso wie bei dir und bei mir. Wir hinterlassen immer Spuren, wir Menschen. Müll im Meer, wir waren im Züricher Zoo, da war eine Ausstellung, wie lange welche Sachen erhalten bleiben. Und eine Pampers-Windel sind über 200 Jahre. Also wenn man eine Pampers-Windel ins Meer wirft, braucht die 200 Jahre, bis diese Spur weg ist. Es war sehr interessant, das einfach mal zu sehen. Wir haben Fußabdrücke auf dem Mond hinterlassen. Wir hinterlassen mit jedem Besuch im Internet Spuren. Aber um diese Spuren soll es überhaupt nicht gehen, sondern um die Spuren, die wir anderweitig hinterlassen in unserem Mitmenschen oder Mitmenschen in unserem Leben. Es ist nicht möglich, dass du und ich keine Spuren hinterlassen. Egal, wie sich einer gibt, was er sagt oder tut, er hinterlässt immer Spuren. Du und ich, wir hinterlassen immer etwas von dem, was in uns steckt, immer und überall, das ganze Leben lang. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer bewusst sind, denn es ist dabei die Frage, sind es gute Spuren oder sind es schlechte Spuren? Ihr habt mit dem Bleistift Gedanken zu den zwei Fragen aufgeschrieben und ich denke, es wird klar, dass die Spuren meines Lebens immer Spuren im Leben des anderen hinterlassen. Und die können sehr, sehr eindrücklich sein. ein freundliches Wort an der Kasse. Wir waren vor kurzem unterwegs mit der Kleinen und dann kamen uns welche entgegen. Da habe ich eine Frau gegrüßt und dann sagt sie: Papa, warum hast du die gegrüßt? Kennst du die? Und habe ich gesagt: Nein, die kenne ich nicht. Aber ich habe gesagt, die hat vielleicht einen schweren Tag hinter sich und dann ein freundliches Wort kann vielleicht das sein, was sie aufrichtet. Oder eben an der Kasse vor Weihnachten, wenn die Kassiererin nicht mehr weiß vor lauter vollen Einkaufswagen, wo der Kopf steht. Oder das kritisierende Wort an deinen Sohn oder deine Tochter. Die ablehnende Haltung gegenüber deiner Frau. Oder vielleicht die wohlwollende Haltung gegenüber deinem Arbeitskollegen. Du und ich, wir hinterlassen immer Spuren. Genauso wie andere Spuren in deinem Leben hinterlassen. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass diese Spuren, die ich jetzt im Leben vom Tim zum Beispiel hinterlasse, dass die Auswirkungen haben auf das weitere Umfeld, den Kontakt, den er hat. Zum Beispiel, wenn ich einem Mitarbeiter, der einen Fehler gemacht hat, so zusammenfalte und zusammenstauche, dann ist er unglücklich, dann ist er vielleicht wütend, dann denkt er sich, oh, wieder ist mir das passiert, ich bin ein Loser. Dann geht er nach Hause mit diesem Zustand und dann muss nur seine Frau oder seine Kinder irgendwas ihn fröhlich begrüßen, sage ich jetzt mal, aber das ist ihm zu viel und er wird seinen Gefühlen Raum geben. Und das hat wiederum Spuren bei der Frau und den Kindern, die er hinterlässt. Merkt ihr das, wie bedeutend Spuren sind, die wir hinterlassen? Mein Verhalten als Chef vielleicht, dem Mitarbeiter gegenüber, war der Auslöser, war der Anfang der Spuren, die ich bei meinem Mitarbeiter gelegt habe und er hat aufgrund von seinem Verhalten bei seinen Mitmenschen wieder Spuren hinterlegt. Und wenn wir mal anschauen, ein Säugling ist eigentlich wie ein weißes Blatt, was ihr da vor euch habt. Er ist komplett abhängig von dir als Eltern und ihr seid die Ersten, die auf dieses Blatt schreiben. Du bist der Erste, der in seinem Leben Spuren hinterlässt. Und deine Spuren, die formen die Persönlichkeit deines Kindes. Und ich möchte euch wirklich, dass ihr ganz, 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 ganz kritisch euch hinterfragt, welche Spuren hast du in deinem Kind hinterlassen? Weil diese hinterlassen auch Spuren bei deinen Enkeln. Weil wenn ich meinen Sohn nur kritisiere und ihn schlecht mache, dann wird er entsprechend eine Persönlichkeit werden, die mit sich kämpft, die es keinem recht machen kann. Und das wird sich übertragen, wenn er mal wieder Kinder oder wenn er Kinder kriegt, wird er entsprechend umgehen und Spuren hinterlassen. Das geht also über Generationen hinaus. Und das ist egal, ob es gute oder schlechte Spuren sind. Ganz, ganz wichtig. Die Bibel, die ist voll von Spuren, die Menschen hinterlassen haben. Ich würde gerne einfach mal ganz kurz so zack, 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 Brainstorming machen, welche Personen euch einfallen und sagt dann kurz die Spur dazu, die ihr denkt, die er hinterlassen hat. David?
Also mit Bathsheba geschlafen hat, die Spuren, die halt, die Folgen, die das Ganze für seine ganzen Kinder hatte.
Genau, David, wo er Ehebruch begangen hat und wo er noch einen Mord angeordnet hat, von dem Tag an war die Familie eine andere. Sind jetzt negativ, ist eine negative Spur, die du genannt hast. Wer fällt euch noch ein?
Adam und Eva.
Adam und Eva, richtig, hatten wir vor 2 Tagen. Adam und Eva haben Spuren hinterlassen, die uns noch betreffen, jeden Menschen. Tim sagt, da muss man den Herrn Jesus noch nennen, ganz genau. Das ist das absolute Gegenteil davon. Maria, richtig.
Abraham und Lot.
Abraham und Lot, Noah,
Daniel.
Daniel hatten wir gerade in der Kinderstunde. Und da hatte ich die Geschichte, wo die Leute, die Satrapen, da ihn überführen wollten. Die haben ihn ja gehasst und haben dann ja dem Pharao oder dem König Honig um Bart geschmiert und gesagt, 30 Tage lang soll nur du angebetet werden oder wenn eine Frage gestellt wird, weil sie beobachtet hatten, dass der Daniel betet. Und der Daniel hat weiter gebetet zu seinem Gott und er kam in die Löwengrube. Der Darius, dem ging es nicht gut in dieser Nacht. Und die Folge davon war, dass der Darius im Nachhinein für das gesamte Reich, und es war ein Riesenreich, was er hatte, das war eigentlich ein Weltreich, ausgerufen hat, dass Daniels Gott der Gott ist und er soll angebetet werden. Das heißt, Daniels kleine Spur, dass er seinem Herrn gehorsam war, hat dazu geführt, dass ein ganzes Volk letztendlich in den Segen kam, weil sie sich auf den Herrn, auf Gott, jetzt einstellen mussten letztendlich. Und das ist ein sehr positives Beispiel und in der Bibel steht, es war nichts Schlechtes in Daniel. Ich fand das krass, das steht tatsächlich so da. Und das war Gottes Urteil über den Daniel und seine kleine Entscheidung, kleine in Anführungszeichen, einfach weiter seinen Gott anzubeten, hatte Spuren für das ganze Volk. Und so ist die ganze Bibel voll mit Menschen, die Spuren hinterlassen. Welche Spuren möchtest du hinterlassen? Beim Bleistift kommt es nicht aufs Äußere an. Bei mir war das ganz oft, die wurden von hinten her immer kürzer, weil ich habe die immer im Mund genommen, gekaut. Also die sind dann hinten oft auseinandergegangen und die Farbe ist abgegangen und so weiter und so fort. Die sahen oft nicht mehr so ansehnlich aus. Ob der Bleistift rosa, blau, grün, gelb, habt ihr, glaube ich, jetzt die Farben hat, ob er krumm, gerade, kurz, zerkaut oder gepflegt ist, das alles spielt keine Rolle. Das Äußere entscheidet nicht das Äußere von dir und mir, welche Spuren du hinterlässt. Das Wichtige ist der Inhalt, die Mitte. Genau wie bei uns Menschen auch. Den Herrn interessiert dein Äußeres nicht, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott, Römer 2, Vers 11, und ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an, 1. Samuel 16, Vers 7. Für dich ist es vielleicht toll, dass du gut aussiehst, zu der Sparte gehöre ich nicht, aber das ist, wie gesagt, tatsächlich absolut nebensächlich. Dem Herrn ist es egal, welche Bildung du hast, es ist ihm egal, welchen gesellschaftlichen Rang du hast, wie viele Autos du hast, wie viele Doktortitel oder sonst irgendwas. Ob reich, ob arm, wie viel Geld, wie viel Konten, wie viele Häuser, das ist komplett egal. Oder wie deine Karriere aussieht. Es ist unbedeutend für die Spuren, die du in deinem Leben und meinem Leben oder im Leben anderer Menschen hinterlässt. Ich habe schon gesagt, wichtig ist die Miene. Das ist das Wichtigste beim Bleistift. Es ist sein Innerstes. Sie ist es, die den Bleistift eigentlich zu einem nützlichen Gerät werden lässt. Da gibt es ja so unterschiedliche Einteilungen, härtere und weichere Minen, je nachdem, für was man es braucht und je nachdem, welche Stärke man hat, je nachdem hinterlässt es andere Spuren. Die Mine ist relativ empfindlich, da habe ich mich oft geärgert, weil mir sind die dann auch immer wieder runtergefallen und ihr kennt es, dass dann die Mine bricht. Das hat mich oft geärgert, weil dann eigentlich der Bleistift nicht mehr richtig zu benutzen war. Das hat es schwer gemacht, ihn noch gebrauchen zu können. Ist das bei dir und mir nicht genau gleich? In Sprüche 4, Vers 23, ihr könnt es hier alle lesen, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens, denn in ihm entspringt, welche Spuren du hinterlässt. Und denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über, und aus dem Mund werden eigentlich auch immer Taten. Achte auf dein Inneres. Wir achten so viel auf unser Äußeres. Der Haarschnitt muss stimmen, das Parfüm muss stimmen, die Schuhe müssen abgestimmt sein auf die Socken und die Hose. Die Frisur, der Bart muss 3 Tage Bart oder sonst irgendwas sein, muss genau geschnitten sein. Wie viel Zeit verwenden wir vor dem Spiegel oder mit unserem Äußeren? Wir geben darauf Acht. Wir gucken, dass wir Sixpacks haben, wir Männer, dass wir Bizeps haben. Braucht viel, viel Zeit, um das zu pflegen. Aber wir füllen unser Herz mit Müll. Achte darauf, mit was du es füllst, mit was ich es fülle. Denn was du hineinlässt, entscheidet darüber, was rauskommt. Das, was in dir ist, wird in Wort und Tat herauskommen. Was bedeutet das für die Spuren, die du hinterlässt? Wenn dein Herz mit Hass, mit Wut, Eifersucht, Neid, Selbstmitleid, Selbstsucht, Egoismus, Bitterkeit gefüllt ist, dann wirst du auch nur diese Spuren bei Mitmenschen hinterlassen, und es hinterlässt auch Spuren bei dir. Galater 5, wisst ihr alle die Stelle, wo es die Frucht des Fleisches gibt und demgegenüber die Frucht des Geistes. Mit was das Herz gefüllt ist, geht der Mund über. Die Frucht des Geistes wissen wir alles oder alle. Möchte ich mal ganz kurz Römer, Korinther, Galater, Epheser. Galater 5, ich will nicht nur die negative Seite beschreiben, sondern die Frucht des Geistes, und das ist das, was du dann das sind die Spuren, die du dann hinterlassen wirst. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wenn dein Herz damit gefüllt ist, wirst du davon profitieren, es wird Spuren in deinem Leben hinterlassen und du wirst Spuren entsprechend in dem Leben der anderen hinterlassen. Denk gerade mal an die Menschen so aus deiner Familie, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Enkel, Freunde, Familienangehörige. Leiden sie unter deinen Spuren? Überwiegen bei dir schlechte Spuren? Denk gerade mal an die Situationen, von denen du weißt, dass du Spuren des Leids im Leben deiner Mitmenschen hinterlassen hast. Und dann überleg mal, was waren die Gründe, was war der Motor, wie sah dein Innerstes aus, mit was war dein Herz gefüllt? Das Coole ist, ein Bleistift hat einen Radiergummi. Genau. Nicht immer, aber die meisten inzwischen. Weil generell davon ausgegangen wird, dass man Fehler macht, dass man Spuren hinterlässt, die man so nicht haben möchte. Und dafür gibt es dann den Radiergummi. Und man kann das einfach löschen, wieder mit einem neuen Text oder Bild beschreiben oder bemalen. Bei mir war das oft anders, weil ich war schon immer stark. Und wenn ich was geschrieben hatte, hatten die nächsten 5 Seiten was davon. Also man konnte das, wenn ich das wegradiert hatte, manchmal macht man doch mit dem Bleistift dann wieder so drüber, so. Das hätte man 5 Seiten später noch gesehen. Das hat mich oft geärgert, aber ich habe das irgendwie nicht so unter Kontrolle gehabt. Von dem Bleistift selber war nichts mehr zu sehen, aber dennoch waren Spuren übrig. Und das ist auch bei uns Menschen so. Es gibt leider in dem Sinne keinen Radiergummi. Wenn du in deine Tochter, in deinen Sohn, in deine Frau, in deinen Mann, in deinen Mitmenschen schlechte Spuren hinterlassen hast, das kriegt man so einfach nicht weg. Und das kann ein ganzes Leben einer Familie beeinflussen. Spuren, die wir hinterlassen haben, lassen sich nicht so einfach löschen wie jetzt mit einem Radiergummi. Gute Spuren, die können wir nie genug hinterlassen, die dürfen wir auch nicht wegradieren. Aber die Spuren des Leids, die können tiefe Spuren, so wie ich es euch gesagt hatte bei mir, die sind für die nächsten Seiten nicht mehr auslöschbar. Das heißt, sage ich jetzt mal, wenn man das dann in Generationen nimmt oder einfach das nächste Blatt sind dann vielleicht meine Kinder dann, oder meine Enkel, ja, manchmal ist es so, dass es über Generationen weitergeht, sowohl gute als auch schlechte. Aber wegradieren oder gelöscht haben aus unserem Leben möchten wir eigentlich die schlechten. Und der Herr Jesus, der gibt uns da eigentlich ermutigende Verse. Ich habe euch hier einen aufgeschrieben. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn ich schlechte Spuren hinterlassen habe in Menschenleben, dann ist es wichtig, das als schlechte Spuren zu beurteilen, als Verletzungen, als Leid, das ich verursacht habe. Und in der Bibel steht, wenn die Sünde überströmend ist, so ist seine Gnade noch überströmender. Tut Buße und bekennt. Es bringt nichts, wenn ich dem Tim sage Entschuldigung und 5 Minuten später mache ich dasselbe wieder. Buße würde bedeuten, Tim, ich bitte dich um Vergebung, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Und ich möchte, dass es nicht mehr vorkommt. Und dann achte ich darauf, dann kämpfe ich dafür, dass ich das nicht wiederhole. Jesus bietet dir Vergebung an, wenn es dir bewusst wird, welche schlimmen Spuren du hinterlassen hast. Oft ist es aber so, dass wir gar nicht das als Fehler einsehen wollen, sondern ich habe ja recht gehabt. Er hat es doch verdient. Damit verhindern wir das Ausradieren. Es ist immer einfacher. Wir hatten gestern auf der Heimfahrt so eine Situation, auf der Hinfahrt zu meiner Schwiegermutter, wo was vergessen wurde. Und dann wurde uns gesagt als Eltern, ihr habt ja Stress gemacht, dass ich mich beeilen muss. Man ist immer dabei, die Schuld beim anderen, die Fehler beim anderen abzugeben. Das ist der einfachste Weg. Da sind wir Weltmeister drin, aber das hilft nicht weiter, weil die Spuren, die bleiben. Es ist einfacher, und das machen wir viel lieber, dass wir die Schuld den anderen geben. Und das verhindert aber das Ausradieren. Oft bleiben die Spuren im Leben des anderen bis zum Lebensende, aber eben du kannst darum bitten, dass der Herr deinem Mitmenschen Gnade schenkt, dass er oder sie nicht mehr darunter leiden. Und ich gebe euch nachher einen Bibelvers gleich mit, der eigentlich sowohl diese Seite anschaut, als auch die andere, nämlich wie gehe ich um, wie kann ich etwas ausradieren für schlechte Spuren, die andere in mir hinterlassen haben? Es ist ja nicht nur die eine Seite, sondern auch die andere Seite. Wie kannst du damit umgehen durch Verletzungen, mit Verletzungen, die in deinem Leben entstanden sind? In der Bibel steht, seid aber zueinander gütig, mitleidig und jetzt das Wichtige eigentlich und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Der Blick sollte nicht darauf sein, sondern weil Gott in Christus uns vergeben hat. Das sollte unser Antrieb sein, unser Motor sein dafür, dass ich dem anderen vergebe. Und die Vergebung, die ich dem oder die, Tim, die der Tim mir ausspricht, bedeutet, dass er wieder leben kann. Ich habe das vielleicht gar nicht gemerkt. Wir hinterlassen manchmal schlechte Spuren und wissen gar nicht, dass das passiert ist. Das kann vorkommen. Oder wir weigern uns, das zu sehen. Aber diese Verletzungen, die können mein Leben beeinflussen. Und damit ich wieder leben kann, sollte ich vergeben dem anderen. Das Zweite ist, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch diese verunreinigt werden. Ich hatte eine ganze Weile Bitterkeit in meinem Herzen und Selbstmitleid. Ich habe eine Weile gebraucht, um das zu kapieren. Das war aufgrund von Verletzungen, von schlechten Spuren in meinem Leben durch andere. Aber da braucht man manchmal. Und hier in der Bibel gibt es einen Vers, dass wir darauf achten sollen, dass keine Bitterkeit in unser Herz kommt. Der Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Die Sachen sind nicht ungeschehen gemacht, aber der Umgang damit, die Spuren, die kann man vielleicht noch sehen, aber, und das ist das, ein Vers für beide Situationen, Gottes Versprechen, er heilt die, deren Herzen gebrochen sind, die schlechte Spuren in ihrem Leben haben oder auch gemacht haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Warum für beide Situationen? Wenn ich erkenne, dass ich beim Tim schlechte Spuren hinterlassen habe, dann bitte ich um Vergebung. Ich kann die Spuren bei ihm nicht löschen, aber ich kann für ihn im Gebet einstehen und sagen, Herr Jesus, bitte heile dieses Herz, wo ich Schmerzen zubereitet habe, wo ich Leid verursacht habe. Und dass man sich darauf verlässt, ja, Herr Jesus, du bist derjenige, der die Wunden verbindet. Das ist die eine Seite und für mich selber dieses Wissen auch in meinem Leben können Verletzungen heilen. Und die Heilung, die schenkt der Herr. Achten wir mal drauf, wie oft wir eigentlich das verweigern, dass Verletzungen oder schlechte Spuren auch in unserem Leben eine andere Bedeutung kriegen oder keine Bedeutung mehr haben. Sie sind zwar noch sichtbar, aber sie haben nicht mehr die Bedeutung, dass sie mein Leben lähmen und ich weiter dadurch Spuren hinterlasse im Leben meiner Mitmenschen, die nicht gut sind. Achtet mal darauf. Und da kommt Selbstmitleid und Bitterkeit ins Spiel. Und deshalb ich, nach der zweiten Trennung, die wir hatten, war das ein Thema, was mich sehr, sehr lange beschäftigt hat. Und ich habe gemerkt, wie ich immer gelähmter bin. Und dieses Gelähmtsein hatte dazu zur Folge, dass ich Spuren hinterlassen habe in meinen Mitmenschen. Also wichtig ist, es ist eine Entscheidung, die ich treffe, zu vergeben. Das Selbstmitleid und die Bitterkeit loshaben zu wollen. Es ist eine Entscheidung. Wenn wir nach den Gefühlen und nach unserem Kopf gehen und denken, ja, der hat es verdient oder dieses und jenes, dann wird es immer, werden diese Spuren und dann wird der Bleistift diese Spur immer zu sehen sein. Aber der Herr Jesus kann das löschen, er kann das heilen und was Neues drüber schreiben, auch wenn unten drunter, sage ich jetzt mal, noch Spuren zu sehen sind. Vergessen, was hinter mir liegt und das Wissen, dass Jesus Wunden heilt, dann können schlechte Spuren, die andere bei mir verursacht haben oder bei dir, an Wirkung verlieren. Und darum geht es, dass sie nicht mehr die Wirkung haben, dass dadurch ich schlechte Spuren im Leben anderer hinterlasse. Was der Bleistift nicht kann, irgendetwas von sich aus tun. Wenn ihr jetzt den nebendran legt, dann wird er nichts mehr machen. Dann kriegt ihr nichts mehr aufs Papier. Kein Bleistift schreibt alleine. Er braucht eine Hand, die ihn hält und führt. Genau wie bei uns Menschen. Ich habe hier ein paar Verse. Johannes 15, Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dann, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das sagt der Herr. Der sagt ganz eindeutig hier, ohne mich könnt ihr nichts tun. Anderer Vers. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit, Römer 6, Vers 16. Und dann ebenfalls nochmal, niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten, Lukas 16, Vers 13. Die Frage ist, wer hat den Bleistift in der Hand? Im Bild gesprochen, wer hat dein Leben in der Hand? Wem gibst du die Erlaubnis, dein Leben zu führen? Und hier eindeutig, es gibt nur zwei Varianten. Das sagt Gott in seinem Wort ganz, ganz klar. Wir können nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott und Satan gleichzeitig dienen oder dich von beiden führen lassen. Einer hat immer das Sagen in deinem Leben. Du kannst dein Leben durch Gott in die Hand nehmen lassen und es führen lassen oder durch Satan. Und die Spuren, die du und ich hinterlassen, die können nicht unterschiedlicher sein. Entweder Spuren des Segens oder Spuren der Not und des Leids. Das heißt, wenn ihr an schlechte Spuren in eurem Leben denkt, dann könnt ihr ganz klar sagen, der Urheber davon ist nicht der Herr, ist nicht Gott, sondern das ist letztendlich der Satan. Und du entscheidest, wer dich hält. Und das ist sowas, wo ich gedacht habe, Mensch, möchte ich, als im Bild gesprochen, als Bleistift wirklich von Satan gehalten werden, dass der mit mir schreiben kann und Spuren hinterlassen kann? Oder soll es der Herr sein? Wenn der Bleistift stumpf wird, ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon so viel geschrieben habt, dass er stumpf ist, wenn er benutzt wird, wird er auch stumpf, dann kann er seinen Dienst nicht mehr richtig ausfüllen. Dann gibt es ein Gekratze, dann dreht man ihn mal so rum, guckt, wo vorne noch ein bisschen was zu sehen ist. Und er kann seine Aufgabe eigentlich nicht mehr erfüllen. Um wieder richtig funktionieren zu können, braucht es einen Spitzer und dann fallen Späne. Durch das Anspitzen wird er kürzer, aber er schreibt auch wieder und kann Spuren hinterlassen. Und vielleicht sogar besser als vorher. Und das ist genauso wie in unserem Leben. Manchmal verrennen wir uns, manchmal ist unser Kontakt zum Herrn auf Eis gelegt, manchmal kommen wir nicht zur Ruhe, manchmal sind wir mit den Dingen der Welt so beschäftigt, manchmal plagen wir uns mit Selbstzweifel, manchmal stehen wir uns selbst im Weg und. Da könnt ihr die Liste weiterführen. Dann werden wir zunehmend unbrauchbar. Wir stumpfen ab wie der Bleistift. Und dann führt uns Gott dies vor Augen, der Spitzer. Er hält seine Finger auf die störenden, auf die abstumpfenden Dinge. Und diese Korrektur, die tut manchmal weh. Aber Gottes Ziel ist dabei immer, dass er dich brauchbarer macht und dass aus schlechten Spuren, also die Anzahl schlechter Spuren, gute Spuren werden. Das ist das Ziel. Wir sollen brauchbarer für ihn werden und gute Spuren hinterlassen können. Das ist in der Bibel, in Jeremia 18, Vers 6, ist zwar aufs Volk Israel betont beschrieben, aber es wird oft auch für das Leben von uns Menschen allgemein genommen. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand. Und dann steht eben aus Israel noch da. Aber das ist das. Lassen wir uns korrigieren durch Gott. Lassen wir uns abgestumpfte Bleistifte wieder anspitzen. Lassen wir uns durch ihn in die Hand nehmen. Und ich möchte euch etwas erzählen, was ich diese Woche erlebt habe, was mir die Freudentränen in die Augen getrieben hat. Nämlich mich hat jemand auf dem Handy, mache ich eigentlich nie, dass ich dran gehe, auf meinem Privathandy bei der Arbeit angerufen, weil eigentlich dürfen wir das nicht. Und das hat mit diesem Jungen zu tun. Das ist Tobias, den habe ich kennengelernt als Patient in der Kinderklinik, wo die Kinderklinik noch, das war Ende 90er Jahre, da war er 8. Der hat eine Krankheit, wurde da festgestellt, die war vorher nicht zu sehen. Und in der Regel ist es, dass vom Ausbruch bis zum Tod etwa ein halbes, dreiviertel Jahr ist. Er ist 13 geworden. Also es war lange über das hinaus. Und ich habe den kennengelernt und er ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und ich habe dann nachdem er auch entlassen wurde, er kam immer wieder in die Klinik und so weiter, habe ich Kontakt aufgenommen nach Hause. Und ich wusste, der Junge, der hat keine Zukunftsperspektive. Da wartet man eigentlich nur noch, dass es sich verschlechtert und er sterben wird. Und die waren absolute Bayern-Fans. Und da habe ich, ich weiß nicht, ob ich hier das schon mal erzählt habe, auf alle Fälle habe ich dann geguckt, was kannst du machen? Irgendeine Freude muss dieser Kerl noch haben, bevor er stirbt. Und der Neffe vom Ottmar Hitzfeld, der wohnt ja hier in Lörrach, der war zu dem Zeitpunkt Bayern-Trainer, und der war bei mir in der Klasse, der Neffe, und dann habe ich den angeschrieben, habe gedacht, hey, können wir da irgendwas organisieren, dass wir zu einem Bayern-Spiel gehen? Im Hinterkopf hatte ich, vielleicht kriegen die, wenn sie ihn sehen, sind die bereit, dass der FC Bayern Spenden geben würde, weil eine Verlängerung des Lebens war eigentlich nicht nur durch eine Herz- und Lungentransplantation möglich. Und wir haben dann tatsächlich was organisiert gekriegt und sind nach München gefahren, ins alte Olympiastadion. Wir hatten, also der hat Sauerstoff gebraucht und wir hatten einen Van, und da hatten wir 30 Sauerstoffflaschen drin, dass es reicht von morgens bis, wenn wir abends wieder zu Hause sind. So große Flaschen, das war nicht wenig. Er hatte eigentlich nur noch sein Zimmer zu Hause im ersten Stock und da wurde eine lange Leitung gelegt. Die Flaschen konnte man nicht immer hochtragen, weil die so schwer waren. Und die wurden dann unten deponiert. Und dann aber sind wir eben dort im Olympiastadion im Fanshop gewesen. McDonald's waren wir, das hatte er auch geliebt gehabt. Und Bayern hat gegen Freiburg gespielt und Frank Leider in der 89. Minute hat Freiburg ein 1:0 von Bayern gekriegt. Ich war so sauer, weil die Freiburger eigentlich die ganze Zeit viel besser gespielt hatten. Genau. Und Menschen, die eine Behinderung haben oder die im Rollstuhl sitzen, die dürfen in Bayern an den Spielfeldrand. Wir saßen, der Neffe hieß auch Tobias, zufälligerweise, wir saßen irgendwo da oben. Wir haben eigentlich mehr gesehen über die Leinwand als auf dem Spielfeld selber. Aber eben die Mama und er, die durften dann da unten am Spielfeldrand sitzen. Da dieses Männchen hat ihn noch begrüßt gehabt. Und hinterher durften wir in die VIP-Lounge. Vorher hatten wir uns, Oliver Kahn, vorher hatten wir uns noch mit dem Ottmar Hitzfeld getroffen und Volker Finke. Ich wusste gar nicht, wie groß der war. Auf alle Fälle hat er dann noch haben wir ein Foto gemacht und er hat dann noch ein Ding gekriegt, ein Autogramm, genau, da sieht man das. Aber mein Herz war einfach so, letztendlich bringt ihm das alles nichts. Und es war ein super schöner Tag. Die Mutter, also es sind 5 Kinder insgesamt von 4 Männern, und wir sind nach Hause gefahren, unverrichteter Dinge. Und die Frau vom Ottmar Hitzfeld hatte das mitgekriegt und die hat es so bewegt, dass sie angefangen hat, Benefizspiele zu organisieren, wo dann das Geld genommen wurde, ein Spendenkonto eingerichtet wurde und wodurch dann er noch eine Herz-Lungen-Transplantation ermöglicht bekommen hatte. Er ist dann mit dem Helikopter nach München geflogen worden und war dann dort und hat ein neues Herz und eine neue Lunge gekriegt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es 2 Jahre waren oder anderthalb, mit der er dann noch gelebt hat. In der Zeit war das so eben, dass ich viel in der Familie war. Sehr viel Chaos, Durcheinander, nichts Sortiertes. Und die waren mir ans Herz gewachsen und ich habe angefangen, mich einfach auch über den Herrn zu unterhalten. Und als es dann darum ging, dass es seinem Ende nah ist, die Mutter hatte dann mitgekriegt, dass mein Vater hier Pastor in der Gemeinde ist, und da hat sie gefragt gehabt, ob er die Sterbebegleitung machen könnte und die Beerdigung. Und dann ist mein Vater auch hingegangen und hat Kinderstunde mit ihm gemacht. Der Hammer ist, ich habe diesen Jungen nicht einmal über seine Situation jammern hören, nicht ein einziges Mal. Und seine Geschwister, die haben ihn gepiesackt ohne Ende. Er saß in seinem Bett. Und er hat den Herrn angenommen. Mein Vater hat ihm eben aus dem Wort Gottes erzählt, hat das wortlose Buch, das kennt ihr wahrscheinlich alle, hat er auch erklärt mit der schwarzen Seite, rote, weiße und die goldene Seite. Und die Kids, die Geschwister, die waren da nicht dabei, aber die Tür war offen und die sind da immer so rumgezwitschert. Und dann war das, dass der Tobias eines Tages den Herrn angenommen hat. Und er hatte eine Ruhe in seinem Herzen. Das war der Hammer. Das waren die Spuren des Herrn, sage ich jetzt mal, die in seinem Herzen da waren. Und als er in Freiburg in der Uniklinik war, er musste dann nach der Transplantation wegen irgendwas dorthin, dann hatte er Geburtstag und da hatte mich die Mutter gefragt, da hat gesagt, er würde sich riesig freuen, wenn du kommen würdest. Da habe ich gedacht, okay, dann machst du das. Und war ich so als Überraschungsgast, er wusste nichts von mir. Das links dort ist der Vater, das andere die Mutter und dann die zwei jüngeren Schwestern und die, die hier steht, das ist die, warum ich es erzähle. Das ist die große Schwester von ihm, die Sabrina, die hat ihn dann, wir hatten ihm die Augen zugebunden, er wusste nicht, dass ich da bin. Und dann haben sie ihn mit dem Rollstuhl reingefahren, obwohl er wusste, dass es sein letzter Geburtstag wird. Der hatte einen Spaß, das war der Hammer. Und wir durften keine Kerzen drinnen anzünden, sondern mussten raus. Und eben dann hatten sie mich geholt und diesen anderen, dieser Junge mit dem schwarzen Bulli, das war, wir waren seine zwei besten Freunde. Ich habe auch einen Brief von ihm in meiner Bibel hier, den er mir mal geschrieben hat. Und ja, das war ein so toller Geburtstag, aber es war klar, dass es der letzte ist. Und er hat zugenommen aufgrund von den Medikamenten, die er gegen die Abstoßung nehmen musste. Er hat mir dann auch seine Narben gezeigt. Also es war dann tatsächlich passiert, dass er, dass es eine Situation gab, wo er vom OP-Tisch gefallen ist und dann war das die Naht nochmal aufgerissen. Dann mussten die das nochmal nähen. Also der hat einiges über sich ergehen lassen müssen. Und er ist dann gestorben im Frieden. Er ist ganz ruhig eingeschlafen. Ich war dann auch dort. Und diese Woche, das war 2001. Und diese Woche ruft mich jemand an auf der Arbeit und sagt, hey, Sabrina Kiefer. Da denke ich, hey, die Stimme kennst du überhaupt nicht. Wer ist das und so weiter. Und dann sagt sie, ob ich Andreas Kubetzko bin. Da sage ich, ja und so. Endlich habe ich dich gefunden. Und dann hat sie erzählt, das ist die große Schwester eben, die Sabrina vom Tobias, die hat, war auch bei uns mal zwischendurch in der KJP, die ist abgestürzt mit Drogen, mit Alkohol. Die Familie ist auseinandergebrochen, ziemlich. Die Mutter hat jetzt, die ist in der Palliativmedizin, die hat Krebs, die ist jünger als ich. Und ja, da kann es eigentlich jeden Tag zu Ende gehen. Und dann erzählt mir die Sabrina, dass sie die Schwiegertochter von Bernd Kiefer ist. Und wie nennt man das? Elli und Walter Kiefer sind Schwiegeroma. Und sie erzählt, endlich habe ich dich gefunden, weil ich möchte mich bei dir bedanken. Ich habe jahrelang nach dir gesucht. Ich habe aber den Namen immer falsch eingegeben und ich habe dich nirgends gefunden, ich wusste nicht. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe den Namen mal so. Und dann kam Andreas Kubetzko und da habe ich gedacht, ich muss dich mal anrufen. Ich möchte mich bei dir bedanken, weil sie ist komplett frei von Drogen, komplett frei vom Alkohol. Sie ist mit dem Sohn von Bernd Kiefer, mit dem Jüngsten, verheiratet. Sie haben eine Tochter. Sie hat den Herrn gefunden. Und vor 6 Monaten, glaube ich, weiß, legt mich nicht fest, hat ihre Mutter und die jüngste Schwester auch den Herrn gefunden. Und sie möchte sich jetzt, sie möchte mich unbedingt wieder treffen und die hatte mich angerufen. Und sie hat gesagt, der Tobias, der saß in seinem Bett, hatte das wortlose Buch in der Hand und hat die goldene Seite aufgeschlagen und saß immer da. Da gehe ich hin, da gehe ich hin. Diese kleine Spur, die der Tobias gelegt hat, beziehungsweise der Anfang, dass ich in die Familie gekommen bin, ich möchte euch das zeigen, einfach Spuren, das sind Spuren, die wir hinterlassen können. Und das ist, wo sie mich angerufen hat, da habe ich gedacht, hey, das passt so in das Thema, was mich schon so lange beschäftigt. Und ich habe nichts von der Familie mehr gewusst. Ich habe zwischendurch mal gedacht, wie geht's denen wohl? Lebt die Mutter noch? Und dann meldet sie sich und sie möchte jetzt Kontakt haben. Und die Elli Kiefer, dadurch kam das zustande, die hat immer von Manfred Kubetzko und von mir erzählt. Dadurch kam das so alles ins Rollen. Und Spuren können in die Ewigkeit führen, Spuren, die wir hinterlassen. Und ich habe so in meinem Herzen den Wunsch, wenn Jesus meine Spur ist. Ich möchte eigentlich, dass gar nicht mehr von mir eine Spur zu sehen ist, sondern dass die einzige Spur, die ich hinterlasse, die Spur Jesus ist. Er soll meine Mine sein, er soll der sein, der mich in der Hand hält. Ich möchte zurücktreten, dann kann dies geschehen. Dann sind es nicht meine Spuren, die ich im Leben anderer hinterlasse, sondern dann sind es Jesus Spuren. Und wir wissen, welche Spuren das sind. Das bedeutet Segen für meine Mitmenschen. Sie leiden nicht unter meinen Spuren, sondern sie wachsen unter den Spuren Jesus. Und das ist nur möglich, wenn ich mein Leben dem Herrn ganz hingebe. Wenn ich sage, hier ohne Wenn und Aber, ohne Kompromisse, ohne zu zweifeln, dass mir irgendwas dann fehlen wird, ohne irgendetwas zurückzuhalten von mir, mein Leben vor seine Füße legen, mich in seine Hände begeben und sagen, hier hast du mich ganz, so wie du dich ganz für mich hingegeben hast. Dann können Spuren des Segens entstehen, dann können gute Spuren entstehen. Und ich möchte, und da könnt ihr für mich gerne beten, ich möchte nicht mehr, dass meine Spuren zu sehen sind. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild, in das Bild vom Herrn Jesus. Und so wie er sich für uns hingegeben hat, so möchte ich mein Leben täglich einfach ihm zur Verfügung stellen, damit gute Spuren entstehen können. Und nicht, weil ich sie lege, sondern weil es der Herr ist. Und ich lasse euch mit dieser Frage jetzt dann gehen. Welche Spur willst du 2022 im Leben deiner Mitmenschen hinterlassen? Die Spur Jesus oder die Spur Satans? Wählen musst du.